Ich habe ein Thema, was mich begeistert. Ich habe was entdeckt. Und das begeistert mich. Es begeistert mich wirklich. Und zwar ist das in den Sprüchen begründet. Sagt mal, wer mag eigentlich die Sprüche? Naja. Genau, wie die Heike sagt, naja. Wir hatten früher... Ja, wir hatten früher Prediger, die gesagt haben, Mensch, die Sprüche sind so wichtig, die geben euch Instruktionen fürs Leben, da könnt ihr lernen, da könnt ihr weise werden. Jeden Tag ein Kapitel bitte lesen, dann seid ihr in einem Monat durch und dann fangt ihr wieder von vorne an, weil die so existenziell sind, die sind so wichtig. Aber ich habe gedacht, ich mag sie eigentlich nicht so, weil da so viele Forderungen drin sind, so manches so hart ausgedrückt ist, so... Du musst das tun und du darfst das nicht tun. Und wenn du das aber doch tust, dann kriegst du dir und die Strafe. Dann ist wirklich Verderben, wird da gefolgt da. Und es wird dir dann schlecht gehen, wenn du nicht gehorsam bist. Und ich habe gedacht, nee, irgendwie mag ich das nicht. Und dann will ich euch mal vorlesen hier. Zum Beispiel Sprüche 1, Vers 8. Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und lass nicht das Gebot deiner Mutter und verlass nicht das Gebot deiner Mutter, denn das ist ein schöner Schmuck für dein Haupt und eine Kette an deinem Halse. Also wirklich, verlass nicht das Gebot, du musst gehorchen der Zucht. Oder Sprüche 3, Vers 11, das brauchst du jetzt noch nicht reingeben. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Andere sagen, wenn er dich hart anfasst. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Irgendwie höre ich das nicht gerne. Und dann habe ich in die Passion Translation geguckt und wisst ihr, die drückt es anders aus. Den ersten Vers, den ich hatte, die sagt das: Achte genau auf die weisen Worte deines Vaters, mein Kind, und vergiss niemals die Unterweisung deiner Mutter, denn ihre Einsicht bringt dir Erfolg und schmückt dich mit gnadengefüllten Gedanken und gibt dir Zügel, deine Entscheidungen zu treffen. Oder den zweiten Vers, den ich eben hatte: Mein Kind, wenn der Herr zu dir spricht, nimm seine Worte nicht auf die leichte Schulter und sei nicht verärgert, wenn er dich korrigiert. Denn die Disziplinierung des Vaters kommt nur aus seiner leidenschaftlichen Liebe und Freude über dich. Auch wenn seine Korrektur hart zu sein scheint, sie ist viel besser, als irgendein Vater auf der Erde seinem Kind geben könnte. Klingt anders, ne? Ich habe noch eins, Sprüche 4, Vers 1, da übersetzt es Luther so: Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre. Verlasst meine Weisung nicht. Ein Schlachter sagt, ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters. Die Passion sagt, hört meine Korrektur, meine Söhne, denn ich spreche als euer Vater. Unterscheidung in euer Herz, lasst Unterscheidung in euer Herz hineinkommen und ihr werdet in Weisheit wachsen durch die Einsicht, die ich euch gebe. Meine Offenbarungswahrheit ist ein Geschenk an euch. So bleibt treu in meinen Weisungen, Vorschriften. Klingt ganz anders, ne? Es klingt einladend, klingt freundlich, klingt werbend. Und dann habe ich auch einiges so darüber gehört, in welchem Zusammenhang auch die Bibel übersetzt wird und in welchem kulturellen Umfeld auch die Übersetzer einfach standen und dass sie ein Kind ihrer Zeit sind und dass die kulturellen Umstände, die Lebensgewohnheiten, die Lebenseinstellungen automatisch auch mit einfließt in das, wie sie das Wort übersetzen. Und in der Passion Translation ist es einfach so, sie drückt das Herz Gottes aus. Und das Herz, Gott, der uns sucht, der uns liebt und der in Beziehung mit uns stehen will. Ich habe nochmal nachgeschaut, der Brian Simmons, der die ja übersetzt hat, der sieht seinen Auftrag in der Übersetzung der Bibel folgendermaßen. Er will die Bibel so übersetzen, dass das Herz Gottes sichtbar wird. Da geht es wirklich um Beziehung, dass wir das Herz erkennen. Ja, und weil die Übersetzer auch Kinder ihrer Zeit sind und die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen bei ihnen unbewusst auch in die Übersetzung mit eingewoben wurde, ist manches dann sehr unterschiedlich auch übersetzt. Und ich will das jetzt auch nicht richten, weil wirklich unsere Erkenntnis Stückwerk ist. Sie haben das mit bestem Wissen und Gewissen getan, so haben sie es gesehen, so haben sie es verstanden. Aber gerade im Beispiel der Frau wird das ganz schön deutlich, dass da kulturelle Vorstellungen mit eingeflossen sind. Ich habe von der Dagmar Thon ein, ich glaube, 10-stündiges Teaching über die Frauenfrage. Ich bin noch mittendrin. Und die räumt mit manchen Übersetzungen, mit manchen Vorstellungen ganz schön auf. Und ich will da nur ein Beispiel geben. Und zwar, dass die Frau sehr oft oder die Rolle der Frau oder Position der Frau sehr unglücklich übersetzt wird oder sehr zum Teil auch verkehrt. Aber es kam einfach aus der damaligen Sicht der Frau. Denn die damalige jüdische und auch heidnische Welt und Kultur war so, dass die Männer die Frauen dominiert haben. Und die Frauen hatten nichts zu sagen. Auch in der jüdischen Kultur. Wenn also zum Beispiel eine Frau Gott ein Gelübde gegeben hat und hat gesagt, ich faste für die und die Sache eine Woche lang, konnte der Ehemann sagen, ich verbiete dir das, und sie durfte das nicht tun. Da hat sich der Mann wirklich drüber gestellt, die Frau, die war überhaupt nicht wirklich frei. Und es gab Vorschriften, die Mose und die Gott gar nicht im Gesetz gegeben hat, wie das zum Beispiel. Und jetzt will ich ein Beispiel geben, wo das wirklich ganz offensichtlich ist, in 1. Mose 2, Vers 18. Das lese ich jetzt mal vor. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe, Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und daraus wurde dann gelesen, die Frau ist eine Gehilfin, also eine Gehilfin, die ist ja irgendwie untergeordnet. Sie hilft ihm, er ist oben und sie ist unten und sie muss ihn unterstützen und sie muss ihm helfen und muss ihm dienen. Aber eigentlich hatten sie im Garten Eden den Auftrag, beide den gleichen Auftrag gekriegt. Sie hatten beide den gleichen Auftrag gekriegt, sie hatten beide die gleiche Autorität, sie hatten beide die gleiche Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn. Da gab es gar keinen Unterschied. Und sie sollten um den Garten Eden sich kümmern und darüber herrschen. Aber es steht nichts darüber, dass sie einer über den anderen herrschen soll. Und wenn man dann mal reingeht, was das ursprüngliche Wort heißt oder sagt, dann heißt das Kenaktoeser. Das ist ein zusammengesetztes Wort und Eser heißt Hilfe. Und wird 21 Mal im Alten Testament verwendet und davon 15 Mal für Gott, in dem Psalm besonders. Gott ist die Hilfe, er ist der Retter, er ist der Unterstützer, Beschützer, er reißt aus der Not heraus. Gott ist es und nicht schwach. Nicht schwach, überhaupt nicht schwach. Aber damit da jetzt kein falsches Bild entsteht, gibt es halt dieses zweite Wort noch, kenakto. Und das, wenn man das übersetzt, heißt ebenbürtig, auf Augenhöhe, gleichwertig. Und das, so wird die Hilfe definiert, die Frau ist nicht untergeordnet, nicht übergeordnet, sondern gleichwertig. Fand ich total interessant, dass manches einfach aus dem Weltbild, den die Leute damals hatten oder das sie damals hatten, Dinge übersetzt, übertragen wurden und dann Lebensregeln rausgemacht wurden. Das war der Vorspann. Jetzt kommen wir zu den Sprüchen. Sprüche 7. Ha, kennt ihr Sprüche 7? Da geht es um die Frau, um die verführerische, böse, untreue Ehefrau, wird auch Hure genannt, die den armen, unschuldigen Mann verführt. Kennt ihr? Kennt ihr bestimmt. Kennt ihr nicht? Und ich habe mich immer gefragt, ein ganzes langes Kapitel, warum? Man kann das doch auch kurz sagen. Klar gibt es da eine Warnung und auch eine Gefahr. Warum so ein langes, langes Kapitel? Also, wie gesagt, klar, es soll sich kein Mann verführen lassen, kann passieren. Und so haben wir es auch immer gelesen. Ne? Aber das hat noch eine viel, viel tiefere Bedeutung. Und darüber bin ich so begeistert. Aber lasst uns erst mal lesen. Und zwar von Sprüche 7, Vers, wo haben wir es? Vers 4. Das lesen wir jetzt zusammen bis zum Vers 27. Es ist viel, aber wir können es zusammen lesen. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester, und sage zur Einsicht, du bist meine Vertraute. Damit du bewahrt bleibst vor der Verführerin, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Denn als ich am Fenster meines Hauses durch das Gitter schaute und die Unverständigen beobachtete, bemerkte ich unter den Söhnen einen jungen Mann ohne Einsicht. Der strich auf der Gasse herum, nicht weit von ihrem Winkel, und betrat den Weg zu ihrem Haus. In der Dämmerung am Abend des Tages, beim Einbruch der Nacht, als es dunkelte,
Siehe, da lief ihm eine Frau entgegen, in Hurenkleidung und mit arglistigem Herzen. Sie ist unbändig und zügellos, ihre Füße können nicht zu Hause bleiben. Bald ist sie auf der Straße, bald auf den Plätzen, an allen Ecken lauert sie. Da ergriff sie ihn und küsste ihn und mit unverschämter Miene sprach sie zu ihm: Ich war Friedensopfer schuldig, heute habe ich meine Gelübde bezahlt. Darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um eifrig dein Angesicht zu suchen, und ich fand dich auch. Ich habe mein Lager mit Teppichen bedeckt, mit bunten Decken aus ägyptischem Garn. Ich habe mein Bett besprengt mit Myrrhe, mit Aloe und Zimt. Komm, wir wollen uns an Liebe berauschen bis zum Morgen, uns an Liebkosungen erfreuen. Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mitgenommen und kommt erst am Tag des Vollmondes wieder heim. Durch ihr eifriges Zureden verleitet sie ihn und riss ihn fort mit ihren glatten Worten, sodass er ihr plötzlich nachlief, wie ein Ochse zur Schlachtbank geht und wie ein Gefesselter zur Bestrafung der Toren. Bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel hastig ins Netz hineinfliegt und nicht weiß, dass es ihn sein Leben kostet. So hört nun auf mich, ihr Söhne, und achtet auf die Worte meines Mundes. Dein Herz neige sich nicht ihren Wegen zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade. Denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht, und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Tja. Habe ich gelesen und dann habe ich die Fußnote von der Passion Translation gelesen. Und da geht es vordergründig darum, dass der Mann sich nicht verführen lassen soll. Da geht es besonders um den jungen, unreifen Mann. Aber es geht dann noch um was ganz anderes. Es geht darum, lass dich nicht von falscher, verlockender Lehre verführen und gefangen nehmen. Und die falsche Lehre, die führt dich direkt in die Hölle. Und mit dieser verlockenden Lehre ist die Religion gemeint, ist Religiössein gemeint. Und das lese ich euch jetzt mal vor, ich habe es übersetzt. Da sagt sie: Diese Parabel warnt nicht nur vor dem offensichtlichen Bösen des Ehebruchs und Unmoral, sondern dient auch als Warnung für die gesalbten jungen Männer oder jungen Menschen im Dienst, nicht von dem religiösen System verführt zu werden. Weisheit, nämlich Offenbarung und Einsicht, schaut aus dem Fenster ihres Hauses. Das ist die wahre Gemeinde Jesu. Und sucht nach einem jungen Mann, der noch nicht völlig herangereift ist, der sich selbst auf dem Pfad der Sünde begeben hat. Das macht ihn für die Verführung der Hurerei anfällig und angreifbar. Dieses Hurensystem basiert auf einer werkbezogenen Religion, die ihn in ihr Bett locken will. Und Bett bedeutet so viel wie Partnerschaft und Einsetzung in ihr System. Das Bett ist bedeckt mit ägyptischen Leinen. Und Ägypten ist ein Bild für das weltliche System, das die Menschen gefangen hält. Sie ist laut und halsstarrig und will nicht in ihrem Haus bleiben. Haus ist die wahre Gemeinde Jesu. Sie lebt in der Dunkelheit ihrer Kompromisse und ihre Wege sind die Wege des Todes. Sie bleibt ihrem Ehemann, nämlich Jesus, dem Bräutigam, nicht treu. Das fand ich total interessant, dass es nicht nur einfach diese offensichtliche Warnung ist, sondern es ist wirklich, und da sind viele Symbole auch mit drin, viele, viele Myrrhe und Zimt und was, man könnte da noch viel weiter reingehen, was das alles ausdrückt, aber auch gerade dieses ägyptische Leinen, womit sie ihr Bett bespannt hat, ne, dieses ägyptische Denken, dieses weltliche System. Und das hat mich irgendwo erstmal auch entlastet, als ich das gelesen habe. Und dann bin ich weiter gegangen. Was bedeutet denn werksbezogene Religion, wie Sie das übersetzen? Und davor warnt uns ja dieses Kapitel. Dann, das ist der direkte Weg in die Hölle. Wenn wir uns auf unsere Werke stützen, wenn wir ja, uns auf unsere Werke verlassen, was ist religiös? Was ist religiös? Also die Religion fokussiert sich auf das Äußere, auf die Erscheinung, dass man gut aussieht, dass man den Normen folgt, die Regeln einhält. Religion bezieht sich immer auf das äußere Bild. Aber Glaube und Christentum bezieht sich auf das Herz. Bei Religion, da ist es eigentlich egal, wie es dir innerlich im Herzen geht. Hauptsache, du funktionierst, du arbeitest mit, du leistest. Das ist so ein Punkt. Religiös ist auch, wenn ich versuche, durch eigene Leistung von Gott etwas zu bekommen. Wenn ich mich anstrengen muss, um mich von Gott angenommen zu fühlen. Wenn ich denke, ich muss mir Gottes Liebe irgendwie doch verdienen, seine Gunst, seine Freundlichkeit. Oder ich muss irgendwie mir was erarbeiten oder ich muss doch würdig sein, um seinen Segen zu bekommen. Das ist alles religiös. Und Religion sagt immer, es reicht nicht aus, was du tust. Es reicht nicht. Du musst mehr, mehr, mehr. Und Religion fokussiert sich immer auf den Menschen. Der Mensch muss es bringen. Der Mensch muss es bringen. Nicht Gott, sondern der Mensch. Wenn ein religiöser Mensch gefragt wird, hast du auch genug gebetet? Dann würden sie sagen, also ich habe die Gebetserhörung jetzt nicht gekriegt. Wahrscheinlich habe ich nicht lang genug gebetet oder nicht intensiv genug gebetet oder nicht mit genug Glauben. Auf jeden Fall immer, ich habe da versagt. Ich habe da einen Fehler gemacht. Religiöse Menschen suchen immer bei sich und wollen es besser machen und mehr leisten. Es geht einfach, ja. Und das ist halt, so schnell kann das auch einfach in unser Leben sich mit so hineinmischen, weil wir einfach in so einer Leistungsgesellschaft leben. Wir sind von klein auf einfach geprägt. Wir müssen uns anstrengen, um was zu kriegen. Wir müssen uns was verdienen. Ohne Fleiß kein Preis. Es fällt dir doch nicht einfach so in den Schoß. Und da kann es passieren, dass wir das ganz unbewusst, unterschwellig so auch auf Gott übertragen. Ich habe da noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, Gott will heilen. Gott will heilen, klar, ne? Und Jesus heilte alle Kranken. Und wir haben auch den Auftrag. Wenn da aber jetzt einer reinkommt, wo du weißt, hey, sein Lebenswandel ist überhaupt nicht gut und vielleicht ist er deswegen so krank, ne? Wenn einer stark übergewichtig ist und nun hat er mit Zucker und so zu kämpfen, denkst du da nicht vielleicht doch in deinem Kopf, ob das Gebet jetzt funktioniert? Oder es kommt einer und du siehst, der hat da echt eine offensichtliche Sünde in seinem Leben. Der möchte jetzt Heilung haben oder braucht Gebet für Heilung. Denkst du da, ob das Gott jetzt wirklich macht? Manchmal haben wir doch solche Gedanken. Da schätzen wir das ab und denken, er muss eigentlich erst mal sein Leben in Ordnung bringen. Er muss doch eigentlich erst mal so seine Schritte gehen. Aber bei Jesus war das nie. Jesus hat nie zu dem, wenn jemand kam und sagte, hilf mir, heil mich, hat nie gesagt, du musst erst dein Leben ändern. Du musst erst mal diese Sünde loslassen. Du musst erst mal das und das tun. Jesus hat geheilt. Und dann waren die Leute berührt und aufgrund dessen haben sie dann oft ihr Leben einfach verändert. Aber Religion sagt, du musst erst bringen und dann bekommst du. Aber Jesus sagt, so ist es nicht. Und so stehen wir auch in Gefahr, andere Menschen zu beurteilen nach unseren Maßstäben, was ich für richtig und was ich für gut finde. Und so wie ich mich anstrenge, das müsste doch der andere auch. Das ist alles religiös, wenn ich da irgendwo auf jemanden einen Anspruch drauflege. Er müsste doch als Christ, das ist religiös. Und dann macht Religion nämlich auch uns zu hartherzigen Personen. Die Pharisäer, die waren sowas von hartherzig, die waren sowas von religiös und haben ihre Regeln und alles eingehalten, aber sind richtig hartherzig gewesen und auch stolz. Und dann richtet man die Menschen gemäß ihrer Leistung, gemäß was sie alles tun, was so offensichtlich ist. Und dann gewinnt der Starke und bekommt die Anerkennung und der Schwache, der fällt durch. Und bei Gott ist das anders. Bei Gott ist das wirklich anders. Er hat die Schwachen erwählt. Da heißt es in 1. Korinther 1, Vers 27, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Das ist ganz anders bei Jesus. 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben und handeln dementsprechend, weil er uns zuerst geliebt hat. Unser Verhalten resultiert aus der Liebe, nicht aus einem Pflichtgefühl, nicht, weil das doch irgendwie erwartet wird. Nein, wir reagieren auf seine Liebe. Regeln, einen klugen Satz, Regeln, Vorschriften und Gesetze werden die Menschen nie davor bewahren, zu sündigen. Aber das Verständnis über die tiefe, leidenschaftliche Liebe Jesu wird ihnen den Sieg geben. Und das, wenn wir die Liebe Jesu wirklich erkannt haben, dann bewirkt es in uns, dass wir Jesus gefallen wollen und wirklich so leben wollen, wie das Jesus mag. Hier habe ich eine Definition von Religion oder religiös. Religiös ist alles, was sich auf Gott bezieht, aber das Kreuz und alles, was uns Jesus durch seinen Tod geschenkt hat, nicht hundertprozentig annimmt. Jesus hat alles vollbracht. Rettung, Heilung, Annahme, Identität, er hat uns alles geschenkt. Und die Galater sind da so ein Beispiel, Negativbeispiel. Sie glaubten, dass Jesus derjenige ist, der ihnen die Sünden vergeben hat. Sie haben Jesus angenommen, aber dann haben sie eigene Werke hinzugefügt, was Paulus dann ankreidet. Ne? Dann war es auf einmal, dass sie sich beschneiden lassen mussten und dass sie doch gewissen Teilen des Gesetzes gehorcht haben. Und das ist Religion. Der einzige Weg ist, wirklich Gott zu vertrauen und das anzunehmen, was er uns geschenkt hat. Ja, jetzt gehe ich noch weiter in den Sprüchen. Das hat mich auch total begeistert. Da gibt es noch ein Kapitel über die Frau. Wisst ihr, welches das ist? Wird auch lang beschrieben. 31. Die super tolle, wunderbare, tugendhafte, starke, fleißige, dynamische, perfekte, reine, heilige Frau. Ha? Hausfrau auch noch, ne? Also ich zähle mal gerade auf, was da alles so drin steht. Wir lesen jetzt den Vers nicht oder das Kapitel. Sie ist tüchtig, der Mann kann sich auf sie verlassen. Sie tut ihm ihr Leben lang nur Gutes und Liebes. Sie arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie versorgt alle, die in ihrem Haus sind, ganz gewissenhaft. Sie kauft Äcker, pflanzt Weinberge, sie ist stark und tüchtig. Sie treibt Handel, sie hilft den Bedürftigen. Sie ist auch nachts emsig beschäftigt. Nachts, Leute. Nicht nur am Tag. Und sie stellt selber Decken und Kleider und Gewänder her, um alle in ihrem Haushalt zu versorgen. Und sie verkauft auch noch die Sachen. Ne? Sie ist eine Handelnde. Sie macht Geschäfte mit den Dingen, die sie herstellt. Sie ist weise und sie ist gütig. Und ihr Mann und ihre Kinder sind stolz auf sie. Super tolle Frau, ne? Ja. Super tolle Frau. Ha! Aber wisst ihr was, das ist auch nur wieder vordergründig. Und wir in unserem System oder damals in dem System wollten die Männer die Frauen natürlich auch so haben, ganz fleißig und überhaupt. Ne? Und dann wurde nur das Bild gesehen. So soll die christliche, tugendhafte Frau aussehen. Und da wurde zum Teil auch ein Joch draufgelegt, denke ich mal. Aber das kam wirklich auch aus der Sicht der jüdischen Menschen und der Männer. Es war zum Beispiel damals so, dass die Pharisäer, die wirklich die ganz Heiligen und Religiösen, die haben die Straßenseite gewechselt, wenn da eine Frau kam. Die durften Frauen ja überhaupt nicht ansprechen. Das hat Mose, gab es in den Gesetzen auch nicht, aber das hatten die dann noch so pervertiert. Und dann passt das natürlich toll in das ganze Bild hinein. Aber die Passion Translation hat da wieder eine Fußnote und die möchte ich euch vorlesen. Ja, da heißt es einmal, die zwei Frauentypen in den Sprüchen, ne, Sprüche 7 und Sprüche 31, sind zum einen die Hure, die hier erwähnt wird, und die tugendhafte Frau. Es spricht von zwei Systemen des Gottesdienstes, der Anbetung. Die eine ist wahr und tugendhaft, die andere ist falsch und verführerisch. Und dann, jetzt kommt die große Fußnote. Diese Frau ist beides. Ein Bild einer tugendhaften Frau und ein unglaubliches Sinnbild einer Endzeit siegreichen Braut Jesu Christi, voller Tugend und Gnade. Da geht es nämlich um die Braut Jesu, um die Gemeinde in der Endzeit. Und all diese wunderbaren Beschreibungen betrifft die Gemeinde in der Endzeit. Das hebräische Wort, das gebraucht wird, um die tugendhafte Frau zu beschreiben, ist Kahil. Die Bedeutung dieses Wortes kann nicht mit einem passenden englischen Wort ausgedrückt werden. Es wird im Zusammenhang mit militärischer Tapferkeit gebraucht. Dies ist eine kriegsführende Frau. Kayuk kann übersetzt werden mit mächtig, reich, exzellent, moralisch rein, voller Substanz, Integrität, voller Befähigung und Stärke, mächtig wie eine Armee. Die Ehefrau ist eine Metapher, ein bildlicher Ausdruck für die Gemeinde der letzten Tage, die tugendhafte, überwindende Braut Jesu Christi. Das Wort Kail wird meistens gebraucht, um tapfere Männer oder tapfere Menschen zu beschreiben, wie in 2. Mose 18, 21. Dort wird das Wort für die Mächtigen verwendet, die als Älteste und Leiter in dem Volk eingesetzt wurden. Und diese tugendhafte Braut wird keine Schande Jesu Namen bringen. Sie wird Jesus nicht beschämen, sondern sie wird ihn verherrlichen. Und unter diesem Blickwinkel lasst uns jetzt mal Sprüche 31 hören. Ich habe es auch aus der Passion Translation übersetzt. Ne, wirklich diese Endzeitgemeinde, die Jesus über alles liebt und die Jesus herrlich macht. Da heißt es, die strahlende Braut. Wer kann jemals eine Ehefrau wie diese finden? Sie ist eine Frau von Stärke und Tapferkeit. Sie ist voller Reichtum und Weisheit. Der Preis, der für sie bezahlt wurde, ist teurer als viele Juwelen. Da wissen wir, welcher Preis es ist. Jesus, ne? Ihr Ehemann vertraut ihr mit ganzem Herzen. Jesus vertraut uns mit ganzem Herzen. Denn sie bringt ihm die reiche Ausbeute des Sieges. Sie bringt ihm ihr ganzes Leben lang Gutes und nichts Böses. Sie hält fortwährend Ausschau nach dem, was rein und gerecht ist, um es zu besitzen. Sie hat Vergnügen am Werk ihrer Hände. Sie teilt Offenbarungswahrheiten aus, um andere damit zu versorgen. Sie ist wie ein Handelsschiff, das göttliche Versorgung vom Händler bringt. Selbst in der Nacht erhebt sie sich und stellt Essen auf den Tisch für die Hungrigen im Haus und für andere. Ihr Herz schlägt für eine Nation, nimmt sie an wie ihr eigenes und trägt sie in ihrem Herzen. Da ist das Gebet gemeint, ne? Die Gemeinde betet für die Nation. Sie arbeitet dort, um einen lebendigen Weinstock zu pflanzen. Sie umgürtet sich mit Stärke, Macht und Kraft in all ihren Werken. Sie schmeckt und erfährt eine bessere Substanz. Wir schmecken und erfahren eine bessere Substanz, Jesus, das Himmlische. Und ihr strahlendes Licht wird nicht erlöschen, egal wie dunkel die Nacht ist. Sie streckt ihre Hand aus, um den Bedürftigen zu helfen. Sie arbeitet in den Gremien der Regierung mit. Sie ist für ihre extravagante Großzügigkeit den Armen gegenüber bekannt, denn sie streckt ihre Hände immer zu denen, die in Not sind. Sie ist in schwierigen Zeiten nicht besorgt, denn alle in ihrem Haushalt sind bedacht und eingehüllt in doppelter Bekleidung der Gerechtigkeit und Gnade. Ihre Bekleidung ist wunderschön gewoben, ein purpurnes Gewand aus exquisitem Leinen. Ihr Ehemann ist bekannt und wird von allen bewundert, gesetzt als ehrwürdiger Richter für sein Volk. Sogar ihre Werke der Gerechtigkeit bringen ihren Feinden Wohlergehen und Nutzen. Kühne Macht und herrliche Majestät hüllen sie ein, wenn sie mit Freude über die kommenden oder über die letzten Tage lacht. Ihre Lehren sind erfüllt mit Weisheit und Freundlichkeit. Wie liebevolle Anleitungen fließen sie von ihren Lippen. Sie schaut auf die Vorgänge ihrer Hausgemeinschaft und begegnet jeder Not, die sie haben. Ihre Söhne und Töchter erheben sich einstimmig, um ihren Wert, ihre Tugend zu loben. Und ihr Mann erhebt sich, um in glühenden Worten über sie zu sprechen. Es gibt viele Tapfere und Vornehme, aber du übertriffst sie alle. Scham kann verführen und Schönheit vergeht schnell. Aber die tugendhafte Frau lebt in Bewunderung und Furcht des Herrn. Sie wird in alle Ewigkeit gepriesen werden. Also gib ihr das Vertrauen, das Ansehen, das ihr gebührt, denn sie ist eine strahlende Frau geworden. Und alle ihre liebevollen Werke der Gerechtigkeit verdienen es, in den Toren einer jeden Stadt bewundert zu werden. Ich finde es toll, es hat mich so berührt. Das ist unser Ausblick. Da will Jesus uns hinführen. Da will uns der Heilige Geist hin verwandeln. Nicht nur wir Einzelne, sondern wir auch als Gemeinde. Wir sind die Braut. Und ich weiß nicht, wie Jesus das macht. Und ich will auch nicht mit meinen natürlichen Augen gucken, weil da sehe ich viele Defizite. Aber es kann wirklich sein, dass auf einmal ich könnte mir vorstellen, also wir haben immer gedacht, der Heilige Geist kommt dann irgendwann ganz stark und bringt dann alles in uns zurecht. Kann aber auch sein, dass es eine Liebeswelle ist, dass Jesus mit seiner Liebe unsere Herzen so durchflutet und berührt, dass wir gar nicht anders können und auch gar nicht anders wollen. Könnte auch sein, dass wirklich eine starke Drangsalzeit kommt. Und da weiß man ja immer, die verfolgten Christen, die hängen am Herrn. Ich weiß es nicht. Es kann aber auch noch eine ganz andere Variation, ganz andere Möglichkeit sein. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, Gott möchte uns dahin bringen, die strahlende, siegreiche, herrliche Braut. Wir haben auch hinten ein Bild. Ich hatte schon gedacht, ob ich es nach vorne hole, aber es steht da hinten vor der, oder hängt an der Wand vor der Damentoilette. Ne, wer ist sie, der herausbricht aus der Wüste? Es ist die Braut Christi, siegreich, herrlich, strahlend, schön. Ne? Das ist unsere Zukunft, Leute. Das ist unsere Zukunft. Und da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese, ja, dass du uns so dieses Wort so aufgeschlossen hast, dass da was ganz anderes doch drin steht, nicht nur das Vordergründige. Ich danke dir, dass du in uns wirklich schon die herrliche, siegreiche, starke, reine, liebevolle, herzliche Braut siehst. Du siehst uns schon so, auch wenn wir da noch hineinwachsen dürfen, auch wenn wir da noch Wachstumsbedarf haben. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass das unser Weg ist. Und du bist unser Licht auf dem Weg und du leitest uns da weiter hinein. Ich danke dir, dass du vor uns hergehst und uns führst. Und ich danke dir, dass du uns hinter uns hergehst und uns begleitest. Und dass du zu uns sprichst und dass du uns anleitest. Und ich danke dir vor allem, dass du in unseren Herzen wohnst und dass du von innen heraus wirklich uns veränderst. Nicht, weil wir müssen, nicht, weil da irgendwelche Regeln sind, sondern weil du unsere Herzen erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit Erkenntnis. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass ein wunderbarer Weg vor uns liegt, auch wenn es hier in der Welt vielleicht Bedrängung gibt und Schwierigkeiten gibt. Wir werden mit dir weitergehen und wir werden wachsen und es wird sichtbar werden. Die strahlende Gemeinde, die strahlende Braut, die wirklich dir die Ehre gibt. Jesus, du sollst alle Ehre kriegen. Jesus, du bist der Herr, du bist der Freund, du bist der Retter. Du, es geht um dich. Und ich danke dir, dass wir das immer mehr erkennen werden, immer mehr. Und so seid gesegnet in dieser Woche, seid gesegnet mit diesem Bild wirklich oder mit dieser Verheißung, dass wir zu dieser strahlenden Braut gehören und wir uns in einem Veränderungsprozess befinden und immer mehr diesem Bild uns angleichen werden. So sei, segne ich euch für diese Woche, für diese nächste Zeit mit Schutz und Bewahrung, Erkenntnis, neuen Berührungen und Erlebnissen. Amen. Applaus